Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Zeit für einen neuen Podcast und vor allem ist es wieder Zeit für einen neuen Podcast-Gast. Das sind ja immer die Folgen, auf die ich mich am meisten freue, wenn ich spannende Menschen hier bei mir sitzen habe, die ich auch selbst noch kennenlernen oder besser kennenlernen darf. Und heute ist bei uns die wunderbare Rachua Zimikael, da musste ich eben noch mal auf einen Zettel gucken, zu Gast. Rachua beschäftigt sich mit emotionaler Intelligenz im Führungsstil, was sich für mich sehr, sehr interessant anhört, wo ich aber auch noch nicht so ganz weiß, was dahinter steckt. Und von daher freue ich mich einfach wahnsinnig, dass du heute hier bist und dass du uns mehr über deine Arbeit erzählst und natürlich auch, wie du da hingekommen bist. Herzlich willkommen, Rachua.
Ja, hi, grüß dich, Nicole. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben jetzt eigentlich schon länger probiert gehabt, aber ich muss sagen, da war ich immer die es irgendwie verpeilt hat.
War halt viel los, das Leben ist dazwischen gekommen.
Genau, wie es so oft ist. Aber umso schöner ist es, dass du jetzt da bist und dass wir uns jetzt ein bisschen näher unterhalten können. Wir haben uns ja kennengelernt auf einem Seminar im März. Und seitdem war ja bei dir auch sehr viel los, genau wie bei mir nach diesem Seminar. Das hat uns alle so ziemlich verändert und wir sind nochmal ganz neu in unser Business eingetaucht. Aber erzähl uns doch mal, was können wir uns vorstellen unter emotionaler Intelligenz im Führungsstil?
Ja, super gerne. Und zwar geht es vor allem bei dem Thema emotionale Intelligenz darum, dass du erkennst oder erstmal überhaupt die Stufe vor emotionaler Intelligenz ist tatsächlich emotionales Bewusstsein. Also schauen, okay, welche Emotionen kommen in mir hoch und warum kommen diese auf? Ja, manchmal haben wir eine emotionale Komfortzone, von der wir gar nichts wussten vielleicht vorher, dass wir, heißt Beispiel, es kommt eine Situation von außen, entweder ein bestimmter Satz, der dich emotional getriggert hat oder eine Person oder was auch immer. Etwas, was ein Auslöser ist für eine vergangene Situation, die dich schmerzt, ja, und die negative Emotionen in dir hervorholt. Und emotionales Bewusstsein ist erstmal überhaupt zu erkennen, ach ja, das ist ein typisches Muster, ein emotionales Muster von mir, was immer wieder aufkommt, wenn eine bestimmte Trigger-Situation oder ein Trigger-Satz aufkommt. Mhm. Und dann ist emotionale Intelligenz, dass du auf der nächsten Stufe im Endeffekt diese emotionalen Blockaden für dich auflösen kannst, ja, um dann einfach ein neues Verhaltensmuster auch etablieren zu können in gewissen Situationen, dass die sich gar nicht so wütend machen oder überempfindlich oder wie auch immer, ja, also diese negativen Emotionen, die da aufkommen. Und eine Stufe drüber über emotionale Intelligenz ist tatsächlich emotionale Freiheit. Das heißt, dass du viele Sachen, die du vielleicht vorher emotional aufgeladen hast, komplett entkoppeln kannst. Heißt, Beispiel, das typischste Beispiel, was viele von uns kennen, ist Geld. Geld ist mit so vielen negativen, vor allem negativen Emotionen verbunden von vielen Menschen. Dabei ist Geld selber relativ neutral. Und ich finde das immer ganz schön, dieses Beispiel, dass man sich vorstellen kann, wie das System oder vor allem das eigene Unterbewusstsein funktioniert. Das ist nämlich so, als Beispiel, wir haben vielleicht als Kind oder du hast als Kind mit 5 Jahren irgendwie mitbekommen, dass deine Eltern sich gestritten haben wegen Geld. So, in dem Moment, was passiert? Du fühlst dich natürlich schlecht, sagen wir, du fühlst dich traurig und diese Emotion ist in deinem System gerade drin. Dein Unterbewusstsein bekommt aber einfach nur mit, es geht um Geld. Das heißt, dein Unterbewusstsein verknüpft divergent, also ist divergente Art und Weise, das zu verknüpfen, also zwei Sachen, die eigentlich nicht zueinander gehören, werden dann divergent verknüpft und dann heißt es im Endeffekt, okay, Geld macht mich traurig, aber wir lernen dann Also das ist dann im Unterbewusstsein drin und Jahre später, wenn du das nicht lernst, was wirklich dahinter steckt, dann weißt du einfach nur noch, okay, Geld lässt mich irgendwie traurig fühlen, aber ich weiß eigentlich nicht, was die Ursache dessen ist, weil das so tief in deinem Unterbewusstsein ist und dein Unterbewusstsein ist tatsächlich auch dein, eigentlich so dein bester Bodyguard, ja, der will dich natürlich schützen, und dementsprechend zeigt er dir auch nicht diese ursächliche Situation auf, die vielleicht genau die Quelle dessen ist, warum das so miteinander verknüpft worden ist. Genau. Und emotionale
Genau.
Intelligenz eben im Führungsstil bedeutet dann in dem Sinne, dass du gerade Konfliktsituationen zwischen Chef und Mitarbeitern oder zwischen Mitarbeitern untereinander, dass du das nicht auf einer, ich sag mal, kognitiven Ebene löst, indem du einfach sagst, okay, was muss geschehen, damit solche Situationen nicht mehr aufkommen, sondern wirklich an die Ursache von beiden Parteien zu gehen und zu schauen, okay, was wurde da wirklich ausgelöst in diesen Personen, weswegen ist es so eine emotional geladene Situation aufgekommen ist und das Ganze hochgekocht ist und diese Ursachen aufzulösen, um dann auch wirklich sagen zu können, es ist nachhaltig aufgelöst und es wird zu keiner Trigger-Situation oder zumindest zu keiner ähnlichen Trigger-Situation mehr kommen.
Also kann ich mir das jetzt mal vielleicht so ganz vereinfacht, wenn ich jetzt als Führungsperson zum Beispiel jemanden vor mir sitzen habe, und der trägt das Aftershave von Onkel Willi und Onkel Willi mochte ich nie, weil der hat mir in der Kindheit immer gesagt, Mensch, aus dir wird eh nichts. So, und jetzt sitze ich als Führungskraft mit einem Mitarbeiter da, führe vielleicht ein Gespräch, eine Gehaltsverhandlung, wie auch immer. Und dieses Aftershave vermittelt mir halt diese Erinnerung an Onkel Willi und macht mich wütend, weil Onkel Willi war halt nicht mein Lieblingsonkel. Dementsprechend werde ich ja auch nicht neutral auf diesen Mitarbeiter reagieren, sondern ich nehme diese Emotionen mit rein. Und da kommst du ins Spiel und sagst, okay, ich helfe dir dabei, das zu erkennen, das umzuwandeln im ersten Schritt und im zweiten Schritt halt so weit zu gehen, dass du sagen kannst, okay, das ist so, aber das schiebe ich jetzt mal beiseite und wir reden einfach. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Es ist super cool erklärt, auch mit dem Beispiel. Und dazu ergänzend, du hast jetzt am Ende gesagt, okay, das beiseite zu schieben, das braucht es sogar gar nicht. Es ist im Endeffekt, wir lösen ja komplett was auf, sodass du gar nicht mehr dieses Gefühl hast, was wegzudrücken oder zu unterdrücken, sondern wir haben einfach im Endeffekt alles aufgelöst, was ja diese negativen Emotionen mit Onkel Willi quasi noch verknüpft waren in deinem System. Das wurde dann im Endeffekt aufgelöst. Und dann ist es wirklich, dann kannst du, genau wie du gesagt hast, dann komplett neutral auf die Person reagieren und bist nicht mehr so gefangen in deinen emotionalen Mustern.
Sehr spannend, weil ich glaube, das kennen wir ja alle. Wir alle haben da unsere Glaubenssätze, unsere Muster, unsere ja, Verknüpfungen, die uns dann eigentlich so ziemlich aus dem Nichts treffen und wo wir teilweise auch gar nicht wissen, warum ist uns diese Person jetzt vielleicht unsympathisch oder macht uns wütend oder wie auch immer. Ganz einfach, weil das ja alles unbewusst ist und nicht alles löst oder kommt sofort hoch, dass man dieses Bild wieder vor Augen hat, womit es zusammenhängt, ne?
Ja, absolut.
Also da bist du dann auch als Detektivin sozusagen unterwegs und forschst nach, wo kommt das dann eigentlich her?
Ja, da sprichst du schon den besten Part von dem ganzen Prozess an, Nicole. Und zwar tatsächlich, ich liebe das, wirklich so mit den Menschen erstmal zu sprechen und in den Gesprächen dann genau diese Nebensätze oder diese kleinen subtilen Nachrichten ja rauszuholen und zu sagen, Moment mal, warum hast du genau diesen Wort, diesen Begriff genannt oder dieses Wort genannt und da nochmal nachzuhaken und dann wirklich die wahre Ursache oder die Brille, mit der die Person das Leben sieht, wirklich mal zu ja ins Bewusstsein zu holen. Das ist total spannend, ich liebe das und das ist so. Auch deswegen auch so spannend, weil es so individuell ist. Jeder hat ja andere Erfahrungen und jeder verknüpft Sachen auch anders. Ich hatte heute jetzt vor unserem Podcast-Interview hier auch noch mal ein Gespräch mit einer Kundin von mir und da war das auch wieder so ein Thema. Da haben wir sogar einen Dreiklang an der Verknüpfung rausgefunden. Das heißt, da waren zum Beispiel das Thema Verantwortung ist gleichgesetzt mit Abhängigkeit und Abhängigkeit ist verknüpft mit Machtlosigkeit. Und dieses Dreieck, ja, was dann im Unterbewusstsein ist, löst bei ihr gewisse Situationen immer wieder im Leben aus, wo sie sich zum Beispiel machtlos fühlt, weil das Universum eigentlich will, dass sie sich wirklich mit diesen Sachen mal beschäftigt und das auflöst nachhaltig, bevor sie überhaupt weitergehen kann.
Spannend, wirklich spannend. Also ich denke mal, da ist auch ganz viel, was so zwischen den Sätzen einfach ist. Dass es da auch gerade darauf ankommt, was eigentlich nicht gesagt wird. Ne?
Exakt.
Also da ist auch sehr viel Empathie von dir gefragt, um den Dingen auf den Grund zu gehen.
Absolut.
Ja, super schön. Warum ist das inzwischen ein so großes Thema? Weil gucken wir mal ein paar Jahre zurück. Da kann ich mich nicht daran erinnern, auch so in der Zeit, als ich noch Angestellte war, dass da jetzt irgendwie so viel Aufhebens drum gemacht wurde mit Führungspersönlichkeiten. Also ich weiß, in der letzten Firma, wo ich da angestellt war, da hatte man immer das Gefühl, es wurde so ein bisschen gewürfelt, wer denn jetzt die nächste Beförderung kriegt ungefähr.
Ja.
Und da gab es auch keine Vorbereitung für die Führungsperson, sondern ja, man wurde da reingeworfen und dann guck einfach mal, wie du klarkommst.
Mhm.
Und heute ist das ja komplett anders. Also zumindest in sehr vielen Unternehmen, wo ich das mitbekomme, dass da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die Führungskräfte zum einen natürlich fachlich vernünftig ausgebildet sind, aber zum anderen dann halt auch diese emotionale Ebene angesprochen wird und geschaut wird, dass ja, dass ein ganz anderes Miteinander auch zustande kommt.
Ja, sehr spannend, was du da ansprichst. Tatsächlich, also schön, dass du so positiv Beispiele mitbekommen hast in deinem Netzwerk. Ich bekomme es tatsächlich leider noch auf der anderen Seite mit, dass vor allem in Konzernen teilweise die Projektteams oder die Führungskräfte von morgen dadurch gewählt werden, dass sie schauen, wer ist am längsten in der Abteilung oder in diesem Projekt dabei gewesen. Und diese Person wird es dann. Und da wird leider noch nicht so ganz beachtet, wie kompetent ist die Person. Bringt diese Person überhaupt Führungskräfte, Aspekte überhaupt mit? Ja, kann diese Person andere Menschen führen? Da wird leider noch zu sehr auf entweder genau Zahlen, Daten, Fakten geachtet oder eben auf das Thema, okay, wie gut war dieser Mitarbeiter? Also im Endeffekt so der beste Mitarbeiter wird quasi dann irgendwann die Führungskraft. Mhm. Wobei das vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll ist, weil nicht jeder, der High Performer in seiner Jobposition war, will auch Führungskraft sein. Das ist wieder so eine andere Sache. Aber ja, also es wird tatsächlich jetzt immer mehr darauf geachtet tatsächlich in der Arbeitswelt, weil nämlich einfach generell, du hast ja auch sicherlich mitbekommen in der Wirtschaft, wir wechseln oder wir sind schon mittendrin im Arbeitnehmermarkt.
Ja.
Die Unternehmen können sich einfach nicht mehr das leisten, im Endeffekt zu sagen, ja, ist mir alles egal, Mitarbeiterwertschätzung oder Soft Skills oder Potenzialentfaltung und so weiter, ist alles zweitrangig, können sie nicht mehr machen, weil sonst. Also wir haben ja sowieso schon sehr viele Unternehmen, die durch den demografischen Wandel und generell durch erhöhte Mitarbeiterfluktuation eher händeringend nach Fachkräften suchen.
Mhm.
Ja. Und dementsprechend ist das also ein ganz, ganz starker Punkt, dass Unternehmen im Endeffekt jetzt immer mehr schauen müssen, wie können wir potenzielle Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen. Ja, und da schaut man dann eben nicht nur auf das Monetäre, also welche Gehälter man auszahlt, sondern eben auch, wie können wir noch weitere Benefits für unsere zukünftigen Mitarbeiter generieren. Und da kommen so Sachen rein wie eben Mitarbeiterwertschätzung, dass sich die Menschen auch wohlfühlen in ihrem Arbeitsumfeld und Co. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, es kommt jetzt einfach eine ganz neue Mitarbeitergeneration mit rein. Das heißt, wir haben jetzt Generation Y und Z, die eben nochmal ganz andere Erwartungshaltungen gegenüber ihren Arbeitgebern haben. Ja, da geht es eben nicht nur um das Gehalt und den Lohn, sondern eben wirklich auch, wie sehr kann ich mein Potenzial entfalten? Wie sehr kann ich auch persönlich, fachlich auf verschiedenen Ebenen wachsen für mich? Und kann mir dieser Arbeitgeber das bieten oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir halt in der Position zu sagen, okay, es ist ein Arbeitnehmermarkt, dann kann die Mitarbeiter können die Mitarbeiter eben einfach das Unternehmen wechseln und schauen, wo sie bessere Konditionen abgesehen vom Gehalt auch bekommen.
Ja.
Und ja, das sind so zwei Faktoren, die jetzt enorm, ja, das Ganze prägen, wodurch einfach Unternehmen ganz stark schauen müssen, dass Führungskräfte eben auch, ja, dementsprechend einen guten Rahmen setzen können für Mitarbeiter.
Das finde ich ganz spannend, dass du da auch von diesem Wandel sprichst in den Unternehmen, weil, also ich kenne beide Seiten, zum einen die Unternehmen, die es jetzt schon geschafft haben, sich umzustellen und zu sagen, okay, wir gehen da mal ganz andere Wege und setzen halt auch auf diese Soft Skills, vor allem auch bei unseren Führungskräften. Aber da sind halt auch noch so die alten Wege, wo es halt dann wirklich war, okay, da ist die fachliche Kompetenz vorhanden. Das wird jetzt die Führungskraft, aber im Endeffekt, bei der Führungskraft kommt es ja gar nicht auf diese fachliche Kompetenz in dem Sinne an, denn sie arbeitet ja nicht mehr in diesem Bereich, sondern hat ja als Führungskraft ganz andere Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Und natürlich ist es gut, wenn man die Abläufe kennt, gar keine Frage, aber es sind halt komplett andere Aufgaben gefragt. Und ich habe das halt auch oft erlebt, dass da Menschen in diese Führungskräfteposition reingeschubst wurden und dann aber auf einmal völlig überfordert waren, weil es ja nicht mehr ihr normales Arbeitsumfeld war. Und die sich dann ja auch ziemlich allein gefühlt haben, oftmals, weil sie gar nicht wussten, was wird jetzt eigentlich von mir erwartet, wie kann ich diese Verwandlung vom Kollegen zum Vorgesetzten irgendwie hinbekommen. Und tauchen ja wirklich ganz schön viele Probleme, ja, Fettnäpfchen, sage ich jetzt einfach mal auf, wo man da reintapsen kann, ne?
Absolut, da sprichst du auch einen super Punkt an. Und zwar, ja, das eine ist, okay, überhaupt das Thema emotionale Intelligenz im Führungsstil reinzubekommen, ja, und emotionales Bewusstsein überhaupt dafür zu schaffen und Sachen aufzulösen und diese Konfliktsituation zu entladen. Das nächste ist aber, und da kommst du jetzt mit dem Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, mit rein, und zwar das Thema, du hast eine ganz neue Rolle. Das ist eine ganz neue Identität, die du da auch mit annimmst, wenn du dann Führungskraft bist. Das heißt, eben, das ist ja auch so ein Part, wenn man sagt, okay, also in meinem 1:1, in meinem 1:1 in der Coaching-Begleitung, im Mentoring mit meinen Kunden, ist es nämlich genauso, dass wir ja zum einen erstmal so die wichtigsten Trigger-Situationen irgendwie entladen, aber im nächsten Schritt dann wirklich auch nachhaltig ein Fundament setzen. Welche Identität möchtest du als Führungspersönlichkeit leben? Ja, da kommen auch wieder so Sachen rein wie, okay, was hast du bisher mitbekommen, wie eine Führungskraft ist? Ja, und vielleicht oftmals auch ganz spannend, hat man dann irgendwie so eine Prägung von einer Führungspersönlichkeit, wie man eigentlich auf gar keinen Fall sein will. Aber weil man so eine innerliche, emotionale, energetische Ablehnung innerlich dagegen hat, verhält man sich unbewusst genauso. Und das darf erstmal auch aufgelöst werden, um dann eben eine Grundlage zu haben, wo man dann ganz bewusst schauen kann, okay, welche Werte möchtest du als Führungspersönlichkeit leben? Wie möchtest du das verkörpern? Und das dann wirklich Stück für Stück aufzubauen, um da eine neue Identität zu kreieren. Und genau wie du gesagt hast, wenn du dir dessen nicht bewusst bist und diesen Prozess irgendwie für dich durchmachst, dann kann dich das innerlich brechen. Weil auf einmal ist ja alles anders, ja. Diese ganze Konstellation mit vorher Kollege und jetzt ist das mein Mitarbeiter. Wie kommuniziere ich? Auf einmal kommt ja, ich meine, das kennt jeder und viele sprechen nicht darüber, Unternehmenspolitik mit dazu. Weil auf einmal hast du ja Informationen von oben, die du vielleicht nicht an jeden weitergeben darfst. Und das kreiert ja auch wieder eine Distanz zu ehemaligen Kollegen. Also da kommen ja ganz, ganz viele neue Situationen und neue Dynamiken auf, die angegangen werden dürfen und wo man wirklich auch grundlegende Identitätsarbeit betreiben darf, um das wirklich auch standhalten zu können. Weil wie du gesagt hast, es geht nicht um die fachlichen Kompetenzen, sondern es geht vor allem darum, ganz, also andere unsichtbare Themen dann wirklich auch mal anzugehen, um ja eben diese Führungspersönlichkeit, die dein Team braucht, auch halten zu können.
Ja, das ist wirklich spannend. Wo du gerade so erzählst, ich erinnere mich gerade zurück. Ich habe tatsächlich mal in einem Unternehmen gearbeitet, in einem Team. Da wurde dann ein relativer Neuzugang wurde dann als Teamchef oder ja, als Führungsperson auserkoren sozusagen. Und Das an sich brachte halt schon so ein paar Probleme mit sich, weil wir dachten, na, ganz frisch in der Branche, ganz frisch in den Job allgemein und dann Führungspersönlichkeit, ohne vorher aber auch die Erfahrung zu haben als Führungspersönlichkeit. Also war uns Angestellten da schon so ein bisschen, Und dann hat er auch noch eine Beziehung mit einer Außenteam angefangen und da war dann alles vorbei. Weil da war dann auch
Oi,
so diese, wir wussten, die Informationen von oben kamen. Er wusste sich aber irgendwo nicht richtig zu verhalten. Dann war aber klar, die Kollegin weiß schon wieder mehr als wir anderen. Und also das war so verstrickt und
ah, ja,
hat
schwierig.
wirklich auch zu vielen, vielen Schwierigkeiten geführt und auch dazu, dass überhaupt kein Vertrauen richtig im Team aufkam. Und ich glaube, da wäre ja so eine Person wie du wäre da Gold wert gewesen.
Oh ja, das ist echt auf so vielen Ebenen schwierig auf jeden Fall.
Genau.
Aber ja, also ja, das auch so ein Part, ne? Da kommen ja ganz viele Faktoren wie Vertrauen
Ja.
mit rein, aber auch Respekt. Ja, klar
Genau.
sagt man natürlich grundsätzlich respektiert man ja, sollte man jeden Menschen respektieren, aber es gibt ja auch nochmal so einen Unterschied zwischen dann Respekt zu einem Vorgesetzten. Und da darf diese Führungspersönlichkeit eben auch gewisse Werte verkörpern, um überhaupt ja als würdige Führungskraft dann auch angenommen zu werden
Genau.
von so einem Team. Gerade wenn da so ein Kontext ist wie bei euch damals, ja, wo man sagt, okay, wer ist das? Der kommt jetzt gefühlt aus dem Nichts und ist direkt Führungskraft. Der kommt ja auch ganz viel Ablehnung erstmal vom Team.
Ja,
Auch wenn es natürlich nicht gewollt ist. Ich meine, man will ja niemandem was Böses, aber da schwingt ja schon einiges mit und das ist ganz spannend. Das erleben, also es ist in sehr, sehr vielen Unternehmen und Projektteams ja auch so. Und da darf man dann ansetzen. Deswegen ist tatsächlich auch meine Herzensmission wäre wirklich so langfristig gesehen, dass ich gerade mit Führungskräften, die gerade neu starten, anfangen kann, zu arbeiten, weil man dann direkt das Fundament legen kann und nicht erst quasi ein paar Minenfelder entschärfen darf, die irgendwie schon losgegangen sind, ja. Genau.
Wie ist das? Wer sagt jetzt, du, Rahua, wir brauchen deine Hilfe? Sind das die Führungskräfte von sich aus, die sagen, okay, ich habe da ein Thema, ich hole mir jetzt Hilfe von außen, weil ich bekomme sie vielleicht im Unternehmen nicht? Oder sind es die Unternehmer, die sagen, Mensch, wir sehen, dass wir da einiges verändern müssen? Und wir brauchen da einfach jemanden, der sich mit unseren Führungskräften auseinandersetzt, der sich da hinsetzt und wirklich auch diese blinden Flecken aufdecken kann, die ja jeder hat, der integriert ist, sage ich jetzt mal. Also es braucht da ja dann auch wirklich meist eine Person von außen, ne?
Ja, absolut. Also bisher ist es wirklich so, dass hauptsächlich die Unternehmer auf mich zukommen. Dementsprechend, also als Beispiel, ein Unternehmen, was im Vertrieb tätig ist, aus der Finanzbranche, da kam dann die Geschäftsführerin quasi auf mich zu und hat dann überlegt, eben Führungskräfte-Coaching für die neue Führungskräfteebene, die sie da aufbauen, anzubieten für die. Weil eben das Team auch so rasant wächst, ja, und das ist halt da dann die nächste Ebene quasi unter ihr, ja. Oder ich habe jetzt auch einen Unternehmer, der ein 100-Mann-Team, also ein klein mittelständisches Unternehmen hat, der kommt dann auch auf mich zu. Es ist auch wieder eine Geschäftsführerposition, aber gerade wenn wir dann auf andere Unternehmensformen mal schauen, also ich bin jetzt auch gerade in Kooperationen und Gesprächen, gerade bei größeren Konzernen und Co., dann muss es wirklich eher über das HR-Team laufen,
Ja,
weil die dann quasi die Entscheidungsträger in dem Sinne irgendwo sind, weil das in ihrem Verantwortungsbereich fällt. Und mit denen bin ich dann im Austausch und die vermitteln mich dann an das jeweilige Team oder an die jeweilige Abteilung, wo sie sehen, okay, da könnte das sinnvoll sein.
Spannend.
Ja.
Jetzt heißt ja der Podcast Mut zum Move. Das heißt, wir schauen auch immer ganz gerne mal darauf, wie sind die Menschen dorthin gekommen, wo sie gerade sind. Und ich kann mir jetzt eigentlich schwer vorstellen, dass die kleine 5-jährige Rahua mit ihren Eltern am Frühstückstisch gesessen hat und gesagt hat, Mama, Papa, ich werde mal Führungskräfte-Coach.
Das hätte die kleine Rahua auch damals selber noch nicht mal geglaubt und auch vor ein paar Monaten oder Jahren, besser gesagt, auch
Ja.
nicht geglaubt, ja. Ganz spannend. Also Wenn du mich damals gefragt hast, ich weiß noch, in der Grundschule habe ich gesagt, ich will im Sommer will ich eine Eisdiele haben und im Winter bin ich dann Ärztin, weil ich wusste, im Sommer will jeder Eis und im Winter ist jeder krank und muss geheilt werden. Also von daher, das war mein ursprünglicher Plan und ja, also das hat sich bei mir auch so natürlich mit den Erfahrungen gewandelt. Erst war es tatsächlich so nach meinem Abitur, wollte ich wirklich so in die Naturwissenschaft übergehen und wirklich so meine Mission damals war es, Krebs zu heilen, ja, also irgendwie was Gutes für die Welt zu bewirken und habe dann Biochemie studiert gehabt, habe dann aber gemerkt während dem Biochemiestudium, okay, das ist gar nicht meins, ich will nichts mehr in dieser Industrie damit zu tun haben und dann bin ich übergegangen und habe Master in International Business studiert gehabt. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich will nicht in einen typischen Corporate Lifestyle übergehen. Habe dann angefangen, ja, mein Gewerbe direkt auch anzumelden und als Freelancerin für verschiedene Unternehmen zu arbeiten und habe alles Mögliche gemacht von Social Media Marketing über Sales, über Business Development und Co. Und dann war es irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich will einfach nicht so rumdümpeln irgendwo. Sondern ich weiß, ich will mein eigenes Ding machen. Hatte aber, also das hatte ich schon Jahre zuvor auch schon gespürt gehabt, habe mir das aber noch nicht so ganz erlaubt. Und dann war aber der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, zum Beispiel da war eine aus dem B2B-Bereich, eine Firma, wo es um Personalrecruiting ging und ich weiß noch, dass er mir eine Aufgabe gegeben hat, wo ich innerlich schon wusste, okay, das funktioniert so nicht. Man kann es besser machen. Aber ich war quasi nicht in der Position, dass er mich hätte irgendwie auf Augenhöhe betrachtet und darauf gehört hätte. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt super viel Erfahrung in ganz vielen verschiedenen Bereichen gesammelt. Eigentlich kann ich doch mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich mir noch mal intensiver Zeit dafür genommen und überlegt, okay, was, wo habe ich eine Stärke, was möchte ich machen? Und ursprünglich war ein physisches Produkt die Idee, das ich verkaufen wollte. Es war einfach so ein Journal zum Thema Fülle-Mindset, also gerade Geld-Mindset und Co. Und als ich dann diese Testphase gemacht habe mit diesem Journal, das heißt, ich habe mir 5 Personen rausgesucht, wo ich quasi mal 4 Wochen lang die begleitet habe, um zu schauen, ob die Inhalte aus diesem Journal wirklich auch ja, Mehrwert kreieren und auch wirkliche Veränderungen und Transformationen bewirken. Und in dieser in dieser Testphase mit den Menschen sind mega geile Ergebnisse rausgekommen. Und als ich dann die Feedbackrunde gemacht habe und nochmal jeden gefragt habe, was sie glauben, was ja diesen Erfolg bei ihnen ausgelöst hat, war der gemeinsame Nenner, dass sie mit mir im 1:1 gearbeitet haben. Und dann durfte die damalige Rafa ihre Ablehnung gegenüber dieser Coaching-Szene angehen, um halt dementsprechend erstmal tatsächlich damals noch Finanzcoaching anzubieten. Und das hat sich dann mit der Zeit immer weiterentwickelt. Ich habe dann ganz viele Aus- und Weiterbildungen die letzten 2 Jahre gemacht gehabt. Also super, super viele verschiedene Sachen tatsächlich auch. Und dadurch hat sich bei mir herauskristallisiert, wofür ich hier bin und was ich mit meinen Stärken noch viel einfacher kann als vielleicht andere. Und diese Gaben gepaart mit der Expertise aus den Coaching-Ausbildungen habe ich dann zusammengebracht und hat dann die Vision, die ich vor 2 Jahren hatte, jetzt durch meine Repositionierung mit emotionaler Intelligenz im Führungsstil, das, was ich dieses Jahr dann durchgemacht habe, habe ich dann wirklich nach außen getragen zum ersten Mal. Das ist auch ganz spannend, weil du sagst ja auch Mut zum Move. Tatsächlich, wie eben schon kurz erwähnt, habe ich diese Vision vor 2 Jahren schon gehabt, dass ich emotionale Freiheit in die Arbeitswelt bringen möchte. Und damals fühlte sich diese Vision aber viel zu groß noch für mich an. Und ich habe dann erstmal weitergemacht mit dem Coaching, was ich so generell dann gemacht habe. Also ja, Finanzen, Business Coaching war das, so eine Kombination aus beidem. Und habe mich das relativ lange dann auch nicht getraut, das nach außen zu bringen. Und dann war es wirklich so, es hat nichts mehr funktioniert. Also quasi dieses Modell, was ich vorher hatte mit Finanzen und Business Coaching, Das wurde alles so zäh. Es hat sich für mich nicht gut angefühlt. Es war auch quasi fast schon wie ein Kampf, irgendwas zu tun. Das heißt, ich wurde zu meinem Mut gezwungen, diese Repositionierung dann zu machen und wirklich auch mal durchzuführen und damit rauszugehen. Ja, also natürlich waren da Ängste mit dabei, die Angst vor Ablehnung, nicht ernst genommen zu werden, weil, also man sieht es jetzt im Podcast natürlich nicht, aber ich habe ein relativ Babyface, also ich sehe jünger aus, als ich bin. Und damit darf man dann auch erstmal umgehen in der Hinsicht, weil wenn ich dann im B2B-Sektor arbeite mit Führungskräften, ja, da hat man ja auch gefühlt erstmal so gestandene Männer im Kopf als Bild direkt. Und das darf ich auch erstmal lernen, mich da auch so behaupten zu können, dass ich auch ernst genommen werde. Und das sind so Punkte, aber genau wie der Name eigentlich auch schon sagt, Mut zum Move. Ich habe quasi den Mut aus mir heraus kreiert, ja, bin einfach losgegangen und bin mit der Angst gegangen. Also es war nicht so, dass ich keine Angst hatte. Ich bin mit der Angst losgegangen und habe meine Vision nach außen geteilt, weil ich wusste, alles andere ist sowieso eine Sackgasse.
Ja. Es ist spannend, dass du das jetzt ansprichst, dass du halt auch sagst, ich sehe jünger aus, als ich bin. Und ich habe vorhin so gedacht, wie ich dich kennengelernt habe, du bist ja eine wunderschöne Frau, sehr klein auch und sehr zierlich. Und naja, schon gedacht, meine Herren, also dann so im Konzern zu stehen und dann vielleicht der Führungsetage, die hier und da auch so ein bisschen eingerostet ist, dann zu erklären, hey, ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr das auch ganz anders machen könnt, ist vielleicht nicht immer die leichteste Aufgabe, ne?
Nee, absolut nicht. Aber spannend, dass du genau dieses Bild bringst, weil ich habe tatsächlich dann auch diese Kritik von außen auch am Anfang bekommen, dass es hieß, naja, das klingt ja alles super und auch wichtig und gut, was du da sagst. Ich sehe eine junge, kleine, zierliche Frau. Wo ist da die Erfahrung? Und das Spannende ist ja, ich habe ja jetzt ein Jahrzehnt auch Erfahrung im Startups, in mittelständischen Unternehmen, im Großkonzern gehabt, habe mit Projektleitern gearbeitet, wo es ein Digitalisierungsprojekt im zweistelligen Millionenbereich ging und habe da auch eigentlich sogar damals schon Mentoring und Coaching gegeben, dem Projektleiter gegenüber, natürlich nicht auf der offiziellen Ebene, aber durfte da Sachen erfahren, aufgrund dessen, dass ich strahle etwas aus, wodurch vor allem so Führungspersönlichkeiten sehr schnell Vertrauen mir gegenüber haben. Und das ist ganz spannend, weil ich war damals zum Beispiel bei der Lufthansa Praktikantin und habe dann von einem Projektleiter, also der hat mich zum einen mit in sein Büro mitgenommen, hat gesagt, hey, du schaffst so viel, hilf mir mal und unterstütz mich. Und dadurch ist da auch so ein krasses Vertrauensverhältnis entstanden, wodurch ich teilweise Sachen wusste, die ich nicht wissen darf, wie wer wird als nächstes gefeuert. Oder manchmal wurde ich ja sogar gefragt, hey, was hältst du davon, wenn ich den und den austausche, ersetze, wie auch immer, weil er eben gesehen hat, dass ich genau das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, ein starkes Empathievermögen habe und oftmals auch Sachen spüre und sehe, also so unsichtbare Dynamiken quasi, die er dann aber auch erkannt hat und gesagt hat, okay, ihre Meinung ist dahingehend sehr, sehr wertvoll. Deswegen, ich sehe das mittlerweile als Vorteil in dem Sinne, weil ich quasi jeden sofort überraschen kann, weil dann eben erstmal dieses Schubladendenken aufgesprengt wird, indem ich dann einmal sage, hey, schau mal, ich habe das gemacht. Ich habe auch als Vorstandsvorsitzende 100-Mann-Team geleitet in einem Verein, war Projektleiterin vom erfolgreichsten Umweltprojekt in Hessen 2015. Also da sind super viele Sachen, die ich da schon mit reinbringe oder Subteams, die ich auch geleitet und geführt habe. Also von daher, ich sehe das mittlerweile als cooles Geschenk an, indem ich einfach so diese Underdog-Mentalität irgendwo mit reinbringe, ne? Weil das erwartet dann keiner von mir. Und dann sage ich zwei Sätze und jeder ist baff. Also ich war jetzt auch vor 2 Wochen bei einem Seminar, wo ich viele Leute kennengelernt habe, die ich noch nicht kannte. Und dann in so kurzen Gesprächen ganz viel immer gespürt und gesehen habe, was die Menschen eigentlich dahinter sagen wollen. Und dann habe ich da so nachgehakt und dann hieß es nur so, boah, bist du gut? Boah, du bist richtig gut. Also so, die Expertise ist da, ja, und die Erfahrung ist da und das wird jeder erkennen, der kurz einfach mal ein Gespräch mit mir hat.
Ja, also sozusagen so ein Überraschungsei, aber es war auch, wo ich jetzt so überlegt habe, wie wir uns da so März kennengelernt haben. Ich habe dich auch als sehr energisch wahrgenommen. Jetzt wirklich aber auch auf die positive Art, dass du dir da wirklich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, ne? Und das aber dann auch sehr charmant bestimmt rüberbringst.
Genau. Und dann der zweite Aspekt, den du ja auch gesagt hast. Ich meine, das ist klar. Man denkt dann immer so, okay, Coaching, Mentoring, fühlt sich so an, als ob jemand sich neben dich setzt und dir dann sagt, ja, so und so musst du jetzt aber dein Team führen. Das ist es ja gar nicht. Also es ist wirklich, ich gehe in den Prozess mit der Person mit rein und ich sehe mich in der Rolle als Coach oder als Mentorin vor allem als Katalysator für einen Transformationsprozess, den die Person aber selber durchführt. Ich unterstütze, ja, aktiv und passiv, wie auch immer, aber ich gebe ja Tools und Werkzeuge mit an die Hand, die Person vollzieht aber diese Transformation, ja. Also von daher stelle ich mich da sowieso nicht über jemanden.
Mal abgesehen von diesen Schubladen, in die
Ja.
ja jeder von uns auf irgendeine Art und Weise gesteckt wird, wenn ich mir jetzt angehört habe, was so dein Lebenslauf war, dann hört sich das ja alles so wahnsinnig easy an. Ach, ich habe das studiert und habe dann gemerkt, nee, das ist nichts, dann habe ich das andere. Nee, das war jetzt auch nichts. Und dann habe ich noch so ein paar Ausbildungen gemacht und dann so nach und nach kam ich dann da so hin und zwischendurch habe ich dann noch ein 100-Personen-Team geführt und dies und das und jenes gemacht. Das hört sich wahnsinnig easy an. Aber aus meiner Erfahrung ist das meist nicht so easy. Und gerade wenn man so einen Lebenslauf hat, der viele Umwege genommen hat, ist das ja auch oft im persönlichen Umfeld gar nicht mal so einfach, weil dann natürlich auch irgendwann vielleicht mal die Frage kommt, sag mal, Rahua, weißt du überhaupt, was du bist?
Sehr, ja, sehr aufmerksame Frage. Oder was ist die Frage daraus jetzt? Weil ich habe jetzt viele
Ja,
Fragen.
hast du das auch erlebt oder war da wirklich, oder hattest du von Anfang an so ein Umfeld, das gesagt hat, Mensch, du wirst schon irgendwann dein Ding finden, probier mal aus, wir stehen hinter dir und wird schon werden.
Also das Umfeld hätte ich gern gehabt, was du da gerade beschrieben hast. Also komplettes Gegenteil tatsächlich. Spannend, dass du das sagst, weil ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht gehabt. Aber ja, tatsächlich. Also nach dem Abitur war das ja für mich sehr schnell klar, dass ich in den Naturwissenschaften übergehen will. Und beispielsweise vom Ende vom Biochemiestudium war das ja dann so, dass ich schon den Leuten gesagt habe, ich mache das nicht weiter. Ich mache keinen Master in irgendeiner Naturwissenschaft, sondern ich werde in die Wirtschaft übergehen. Und dann waren die Leute alle so, es geht doch nicht, du kannst doch nicht einfach jetzt was anderes anfangen, mach doch erstmal deinen Master zu Ende und dann kannst du ja immer noch gucken und so. Und nein, das war einfach nicht der Fall für mich. Und tatsächlich war es ja auch sogar so, bevor ich dann meinen Master in International Business gemacht habe, das war dann so ein nicht konsekutiver Master, wo du eigentlich nur einen Bachelorabschluss brauchtest, aber das Fach war egal. Dazwischen habe ich ja bei der Lufthansa dann ein halbes Jahr gearbeitet gehabt und ich habe mich damals sogar genau damit beworben. Ich meine, ich habe fachlich keinerlei BWL-Kenntnisse gehabt. Ja, dann komme ich mit meinem Bachelor in Biochemie und will dann im Projektmanagement bei der Lufthansa arbeiten. Ja, und habe das dann aber dementsprechend ganz anders verkaufen können. Ich konnte zum einen sagen, dass ich die Fähigkeiten, die sie sich wünschen, über andere Wege gelernt habe. Das heißt, ich habe parallel zu meinem Bachelorstudium habe ich diese Projektleitung für das Umweltprojekt gemacht. Das heißt, da habe ich schon Projektmanagement-Erfahrung gesammelt und konnte ein 10-Mann-Team leiten. Dann habe ich andere Fähigkeiten mit reingebracht, wo ich sage, okay, es geht um analytisches Denkvermögen. Das bringe ich ja auch durch mein Biochemiestudium mit. Dementsprechend konnte ich das alles so paraphrasieren, dass es trotzdem sehr gut gepasst hat für die Leute da bei der Lufthansa. Von daher, ich persönlich habe das nie als was Unzuverlässiges oder als Nachteil gesehen, sondern für mich war das immer geil. Ich bringe ganz viele Expertisen aus verschiedenen Branchen mit und dementsprechend schärfe ich ja mein eigenes divergentes Denken, weil ich ja im Endeffekt die Grundprinzipien aus einer Richtung mitnehmen kann und transferieren kann auf etwas anderes. Und für mich sind das viel wichtigere Fähigkeiten als meine Fachexpertise, weil ganz ehrlich, viele Studenten haben Bulimie-Lernen gemacht. Deswegen fast keiner weiß mehr, was er da wirklich gelernt hat meistens. Ja, du hast höchstens ein Grundverständnis für gewisse Dinge und kannst dich in Fachpublikationen vielleicht schneller einlesen. Ja, aber das war's dann auch. Und wenn ich da mal weiterdenke, okay, dann habe ich meinen Master in International Business gemacht. Okay, dann ja. Ich habe das wirklich immer so verkauft, dass ich sagen konnte, schaut mal her, wie breit gefächert mein Wissen auch ist. Und ich habe mich auch tatsächlich rückblickend gesehen, dann eigentlich bei diesen Freelancer-Tätigkeiten oftmals für Sachen natürlich auch beworben gehabt, die sehr generalistisch sind. Vielleicht war das auch noch mal ein Aspekt. Also ich habe mich ja noch nie als Spezialistin oder als Fachexpertin für einen gewissen Bereich irgendwie gesehen gehabt. Von daher habe ich mich darauf auch nie beworben gehabt. Deswegen war es sogar eher von Vorteil, dass man sagen konnte, hey, schaut mal, das und das bringe ich an Fähigkeiten mit, unabhängig davon, welche Fachexpertise ich vielleicht in dem Kontext habe oder nicht.
War das für dich immer einfach zu sagen, ich switche jetzt um? Oder war das vielleicht auch für dich etwas, was mit vielen Zweifeln auch einhergegangen ist? Weil das ist es ja oft, wenn wir merken, es passt irgendwas nicht, dann heißt das ja nicht, dass wir sofort sagen, okay, dann mache ich jetzt was ganz anderes, sondern dann, ja, wir haben ja so einen bestimmten Leidensdruck oder so, so eine Zeit, wo wir sagen, okay, ich mache es doch noch und ich probiere es noch und vielleicht und hin und her. Also meine Erfahrung ist, dass ja meistens ein ziemlich großer Schmerz erstmal aufgebaut werden muss, bevor man dann sich für was anderes entscheidet.
Ganz spannend. Also es kommt immer auf die jeweilige Entscheidung natürlich drauf an, wie schwerwiegend die dann für mich war. Aber ja, es war immer ein längerer innerer Prozess, der da am Laufen war. Und das Spannendste ist aber, dann, wenn ich eine komplette Kehrtwende gemacht habe in meinem Zickzack-Lebenslauf, dann war das meistens immer so eine ganz konkrete Entscheidung, so ein Impuls aus mir heraus, der mir ganz klar gesagt hat, das musst du jetzt machen. Und dann habe ich das auch nicht in Frage gestellt. Und das Spannende ist, ich habe dann direkt auch die ersten Umsetzungsschritte gemacht. Also das vielleicht auch gerade für die Zuhörer hier, dass ich im Endeffekt direkt so die ersten Minischritte gegangen bin, um überhaupt erstmal in die Umsetzung zu kommen, damit ich gar nicht erst zu viel überdenke. Aber klar, natürlich kamen dann im Prozess zum Beispiel Zweifel auf. Als Beispiel, ich habe also bei dem Biochemiestudium war es ja dann so, ich habe das letzte Jahr eigentlich schon gespürt, immer mehr, dass ich das nicht machen will. Und als ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, dann war das genau mitten in meiner Bachelor-Arbeitsphase. Und da habe ich dann gesagt, komm, die 2, 3 Monate kannst du jetzt noch durchziehen, um den Abschluss zu haben. Aber dann war es das auch, ja. Aber da war das auch eben so, dass meine Kommilitonen dann alle meinten, ja, was willst du dann machen? Und ich so, ich werde in die Wirtschaft übergehen. Und die so, wer soll dich denn nehmen? Also quasi diese ganzen Ängste und Zweifel wurden mir dann übergeben von anderen Menschen. Und ich habe das aber alles abgeblockt. Aber natürlich bleibt etwas innerlich ein bisschen hängen. Und ich hatte dann auch so zwischendurch mal die Zweifel. Damals war das zum Beispiel auch gar nicht gängig, dass man nicht konsekutive Masterstudiengänge hat. Das heißt, ich wusste gar nicht, gibt es überhaupt diesen Studiengang, den ich mir wünsche, ja? Das Spannende ist, ich habe da, also diese Zweifel waren dann auch wochenlang in mir, aber sie haben mich nicht darin gebremst, in die Umsetzung zu gehen und offen zu bleiben für diese Möglichkeiten.
Ja.
Und das Spannende ist, um diese Geschichte mal abzuschließen, ich habe dann über einen E-Mail-Newsletter von irgendeinem Messekongress oder sowas, habe ich was bekommen und dort ganz unten in der News-Sektion war so ein kleines Bild und da stand irgendwas mit nicht konsekutiver Masterstudiengang, irgendwie BWL-mäßig und ich habe da drauf geklickt und dann habe ich gesehen, dass genau in der Stadt, also damals in Frankfurt, als ich dort gelebt habe, dieser Studiengang in einem halben Jahr angeboten wird. Und dann habe ich gesagt, geil, das ist genau das, was ich wollte. Habe mich darauf beworben und dieses halbe Jahr eben dann auch bei der Lufthansa verbracht, einfach weil ich sagen wollte, weil ich erstmal schauen wollte, wenn ich im beruflichen Kontext bin, ob mir das denn wirklich so Spaß macht, wie ich das wollte. Und das Spannende ist an der Stelle auch nochmal, um auch da nochmal vielleicht die eine oder andere Schublade zu sprengen, als ich dann bei der Lufthansa war, das halbe Jahr über, die haben nach mir 3 weitere Praktikantenstellen ausgeschrieben, weil sie gesagt haben, kein anderer Praktikant wird genauso viel leisten können wie du. Das heißt, ich war mit einer, also es hat mir auch der Projektleiter gesagt, ich war mit einer der besten Praktikanten, die er jemals hatte und er ist seit Jahrzehnten in diesem Konzern gewesen, ja, und ist auch ein sehr strenger Chef tatsächlich auch gewesen. Und das zeigt mir auch wieder, es geht nicht um die Fachexpertise. Es geht darum, welche Fähigkeiten bringst du mit? Wie sehr bringst du dich ein? Wie engagiert, ambitioniert bist du? Und dann ist sehr vieles möglich. Und sicherlich auch, ich meine, du hast es ja auch angesprochen, wie ich rüberkomme. Ich habe auch ein selbstbewusstes Auftreten. Ich glaube, das spielt da natürlich auch noch mal eine ganz, ganz starke Rolle, dass viele ja Zweifel von außen ja also total an mir abprallen können, aber auch von innen heraus, also manchmal dieser innere Kritiker, der dir dann irgendwelche Zweifel und Ängste in den Kopf sehen will, ja, wo ich sage, nee, 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 das kannst du schön behalten, danke, da ist die Tür raus mit dir, ja. Also von daher bin ich selbstbewusst nach außen hin und nach innen hin, ja.
Ja, sehr spannend, gerade dass du da gesagt hast, so zum einen diese Entscheidung treffen und wenn sie getroffen ist, dann auch gleich loszugehen, umzusetzen und in kleinen Schritten, weil das ist genau das, was ich auch mit meinen Kunden immer erarbeite. Es müssen ja gar nicht diese riesengroßen Schritte sein, sondern einfach erstmal ins Tun kommen. Und was sich ja dann bei dir auch gezeigt hat, wenn man erstmal losgeht, dann öffnen sich da auf einmal Türen. Ich sehe das ja dann auch so gern so vielleicht ein bisschen spiritueller, dass ich ganz einfach sage, okay, wenn ich meinen Entschluss getroffen habe und ich gehe los, dann kommt mir das Universum auf halbem Weg entgegen. Und das war dann bei dir diese kleine News, die du ganz unten im Newsletter entdeckt hast, und ja, die dir dann den nächsten Schritt im Endeffekt oder die nächste Möglichkeit aufgezeigt hat, ne?
Ja, total.
Und das ist aber wirklich nur, wenn man losgeht.
Exakt. Und da hätte ich mal eine Frage an dich, Nicole. Wie gehst du damit um, wenn Kunden bei dir dann sagen, ja, ich habe jetzt, oder sie sind schon in der Umsetzung, ja, haben die ersten Schritte getan und irgendwie sehen sie noch nicht, dass das Universum ihnen entgegenkommt? Wie gehst du damit um, dass die Menschen weiterhin in ihrem Vertrauen bleiben, auch wenn die sichtbaren Ergebnisse im Außen noch auf sich warten lassen?
Es kommt darauf an, was ich da für Menschen vor mir habe. Es sind natürlich zum einen Menschen, wo wirklich noch ganz, ganz viel Mindset-Arbeit auch notwendig ist, wo dieses Vertrauen auch erst aufgebaut werden muss. Und da gehe ich dann natürlich auch in diesen Vertrauensaufbau rein und in die Mindset-Arbeit rein. Aber bei vielen ist es auch dann einfach die Ungeduld. So nach dem Motto, jetzt habe ich doch aber und ne, jetzt muss dann auch mal was passieren. Wo ich dann auch ganz einfach sage, ja, vielleicht gerade weil du denkst, es muss jetzt sein und es müssen sich schon Ergebnisse zeigen, übersiehst du vielleicht die Ergebnisse, die da sind. Und dann ist es tatsächlich so, wenn wir dann wirklich ins Gespräch gehen und gucken, okay, was ist denn passiert? Was hast du getan? Wie hat sich das entwickelt? Dann waren da auf einmal schon ganz viele Erfolge da, die aber gar nicht wahrgenommen wurden. Weil man hat auch da wieder gewartet, dass etwas Großes passiert. Aber das ist es ja am Anfang gar nicht. Das sind ja die kleinen, feinen Dinge. Und da müssen wir einfach lernen, das auch wahrzunehmen. Und fangen auch diese kleinen Erfolge zu feiern. Weil das finde ich mal ganz wichtig. Wir haben vollkommen verlernt, unsere Erfolge zu feiern, weil wir gleich immer das nächste große Ziel anpeilen. Und da schärfe ich einfach dann nochmal das Bewusstsein dafür. Und dann sind viele erstaunt, was da eigentlich schon alles passiert ist.
Oh ja, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, da
Ja.
auch einfach nochmal die Definition von Erfolg sich nochmal hervorholen und eine eigene Definition von Erfolg zu kreieren und auch diese
Genau.
Dankbarkeit zu spüren für die Dinge, die schon da sind, um überhaupt mehr zu bekommen. Weil ich stelle mir gerade vor, wie so ein Kleinkind, was zu Weihnachten geile Geschenke bekommt, aber nicht genau diese Spielfigur in der Farbe, wie
Genau.
sie das haben wollte. Und dann
Ja.
wird nur geweint, weil man das nicht hat, obwohl man
Umgeben ist.
ja, also
Ja.
einfach drumherum ganz, ganz viele andere Geschenke da sind, die man aber nicht
Ja.
sieht.
Ja.
Spannend.
Und das ist wirklich so, wir sind einfach darauf gepeilt in unserer Leistungsgesellschaft, dass das immer mehr und immer größer. Und ich habe das auch bei mir selbst gemerkt. Ich musste erstmal wieder lernen, Erfolge überhaupt anzuerkennen, weil ich dann immer gesagt habe, ja, es ist doch immer ganz normal. Nein, das ist es nicht. Wenn wir etwas erreichen, ist das alles andere als normal. Das ist einfach eine tolle Sache und das dürfen wir feiern. Und meine Kunden kennen das, du siehst das bei mir so im Hintergrund, diese Glitzersterne. Das ist so ein Haarreif. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Erfolg aufdecken kann, dann kommt das alles zum Einsatz und dann wird auch richtig gefeiert. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und schön auch.
Oh ja, ach, wie schön, cool. Einfach mal Erfolgsrituale, ja. Das ist ja aber dann genau das, was dich dann motiviert, auch dran zu bleiben und weiter
Genau.
umzusetzen.
Genau. Kleine Schritte, kleine Erfolge und so baut sich das dann immer weiter auf. Und das wirst du genauso kennen. Das wird bei
Ja.
dir nicht anders gelaufen sein, ne?
Absolut.
Jetzt hast du ja auch dieses Jahr noch mal sehr, sehr viel umgeworfen und das aber in einer Zeit, die ja alles andere als einfach ist. Wir haben noch die Nachwehen, sage ich jetzt mal, von Corona, gerade wirtschaftlich. Wir haben eine nicht gerade sehr positive Prognose, wenn wir jetzt auf 2023 und die Jahre danach schauen. Hattest du da jemals das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt aber völlig die falsche Zeit, dass ich da rangehe und haben jetzt die Unternehmen wirklich noch Geld, dass sie in solche Bereiche investieren, wo überall vielleicht doch eher mit Mitarbeiterabbau ja, gerechnet wird oder wie auch immer.
Spannende Frage. Also tatsächlich schaue ich mir natürlich an, wie sich der wirtschaftliche Markt verändert und Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt, wie auch immer. Allerdings immer so, dass ich sage, also so, dass es mich eigentlich bestärkt in dem, was ich tun will. Also sehr selektiv dabei bin, weil diese Prognose für den ganzen Markt ist ja nichts aussagen im Endeffekt für die einzelnen Unternehmen. Wie ich schon
Ja.
gesagt, das eine Unternehmen, was jetzt auf mich zugekommen ist, die sind so stark am Wachsen und am Skalieren. Und es gibt viele andere Unternehmen, denen es genauso geht, dementsprechend mich genau darauf zu fokussieren. Vor allem auch, weil das Thema, gerade was ich ja mit emotionaler Intelligenz im Führungsteam mache, einfach einen Long-Term Return on Investment bringt. Heißt, da geht es wirklich darum, Mitarbeiterbindung über Jahre weiter aufzubauen und zu stärken, um dann auch wirklich ja, long-term einfach monetär einfach besser dastehen zu können. Ja, es geht um Arbeitgeberreputation, dass du sagst, okay, wie zufrieden sind meine Mitarbeiter eigentlich mit mir als Arbeitgeber und mit dem Unternehmen? Und das sind alles so Faktoren, das sind Langzeitassets eigentlich für Unternehmen. Und dementsprechend sehe ich das gar nicht, dass vielleicht jetzt irgendwie 2023 viel Mitarbeiterabbau und sonstiges vorherrschen wird, ja, klar ist das da und wir bekommen es ja mit und auch die sehr radikale Art und Weise von einem Elon Musk und Co., ja, also da gibt es ja alles Mögliche heutzutage, aber andersrum, ich meine, es geht ja um Mitarbeiterabbau, okay, aber auf der anderen Seite geht es ja auch um die Mitarbeiter, die man dann aber auch hat, noch weiterhin zu halten und zu führen. Also von daher, solange jetzt die ganze Wirtschaft nicht komplett crasht, werde ich auf jeden Fall noch Potenzial sehen da drin, auch in diesem in dem wirtschaftlichen Markt
Ja.
und in meiner Positionierung. Also ja.
Vielleicht auch gerade deshalb, weil es so schwierige Zeiten sind, weil das ist ja auch, oder ja,
Ja.
sehr herausfordernd für die Führungskräfte, ne? Die müssen ja auch mit sehr vielen neuen Dingen umgehen und gerade wenn auch viele Entlassungen mit dabei sind, das ist ja auch nichts, was man menschlich so einfach wegsteckt, ne?
Nee, genau. Das ist ja die nächste Komponente. Was macht das mit
Ja.
den Menschen, die noch da sind? Weil wie verunsichert sind die denn, wenn auf einmal 5 ihrer Lieblingsarbeitskollegen auf einmal weg sind von jetzt auf
Ja,
gleich? Ja?
ja.
Da darf man dann auch viel, ja, Stabilisierungsarbeit irgendwo auch betreiben, damit die Personen sich noch wohlfühlen, noch Vertrauen in den Arbeitgeber haben. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Und gerade ja, ich meine, es ist echt witzig, ne? Wir sehen auf der einen Seite, es ist ein Arbeitnehmermarkt und demografischer Wandel verschärft das Ganze. Und auf der anderen Seite geht es jetzt um, okay, wir bauen jetzt irgendwie viele ab. Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Branche, auf das Unternehmen an und so weiter. Und ja, dementsprechend sehe ich das nicht als Hindernis, um jetzt zu sagen, ich mache eine andere Positionierung oder irgendwas, sondern es ist genau, wie ich ja schon meinte, einer dieser krassen Impulse, die zu mir kamen, wo es heißt, das musst du jetzt machen, jetzt oder gar nicht, ja, und
Ja.
dementsprechend gehe ich einfach damit und selbst wenn solche rationalen Zweifel aufkommen, dann schicke ich die mal in den Urlaub, sag, hey, lass mich mal arbeiten und dann reden wir noch mal in 2 Wochen, welche Erfolge ich dann schon feiern darf, ja.
Wahnsinn. Ja, Hut ab vor so einem Mindset, vor so viel innerer Stärke auch, die dazu gehört.
Danke.
Ja, Hut ab, kann ich nicht anders sagen.
Danke dir, Nicole.
Ja, und ich denke, du bist wirklich genau richtig da, wo du bist. Und das hört man einfach auch schon an der Art, wie du darüber sprichst. Und ich sehe ja dazu noch deine Augen leuchten.
Tun
Also
sie
da
immer bei
besteht
diesem
überhaupt gar
Thema?
kein Zweifel.
Danke dir.
Ja, aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe da ein Unternehmen und das ist echt auch ein Thema, wo wir mal ein Auge drauf werfen sollten. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
Ja, darin dann sehr gerne einfach über meine Webseite, die wirst du ja auch in den Shownotes
Genau.
verlinken, also feeling-fortune.de, das ist mein Einzelunternehmen, Feeling Fortune, wo es eben um emotionale Intelligenz im Führungsstil geht. Wenn du dann auf der Webseite bist, da gibt es direkt einen Button, hier Termin buchen und dann können wir gerne im Potenzialgespräch darüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten können, ja, was ich da genau für dich und dein Team oder Unternehmen tun kann. Und dann besprechen wir alle weiteren Schritte dort.
Wunderbar. Wie du sagtest, den Link gibt es in den Shownotes. Und ja, ansonsten, wenn man nach dir googelt, kommt man eh nicht an dir vorbei.
Sehr gut. Ja.
Wunderbar. Rahua, am Ende des Podcasts stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen, eine schnelle Frage- und Antwortrunde. Bist du bereit dafür?
Ja, natürlich.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Die Angst, dem nicht gewachsen zu sein.
Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie machst du das?
Also ja, ich setze mir auf jeden Fall Ziele. Und wie ich das mache, also wie bei einem Mandala malen, von außen nach innen. Erstmal ganz groß gucke ich mir an, was für eine Vision habe ich. Also ich kreiere mir ein Vision Board. Dann gehe ich weiter über und sage, okay, wie kann ich das runterbrechen? Ja, und setze mir Zwischenziele und Zwischenetappen und schaue mir dann an, okay, was ist der kleinstmöglichste nächste Schritt, den ich angehen kann, von dem ich weiß, wie es funktioniert. Und danach wird sich der Nebel quasi sowieso auflösen. Das mal als Kurzfassung.
Sehr spannend, genauso gehe ich nämlich auch vor.
Sehr
Das passt wunderbar. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz. Meine liebste Business-Routine ist.
Meine liebste Business-Routine ist Meditation.
Sehr cool. Und was ihr eben leider nicht sehen konntet, das waren jetzt gerade Antworten, die kamen wirklich ganz tief aus dem Herzen. Rachwa hat hier gesessen mit geschlossenen Augen und man konnte genau absehen, wann die Antwort herauskommt, weil denn das ganze Gesicht gestrahlt hat und das war ganz so wunderschön anzusehen.
Diese wunderschöne Beschreibung.
Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ich fand das eben einfach wunderbar.
Das ist übrigens noch so ein kleiner Hack für die Zuhörer hier, so. Und zwar, dass wenn du vielleicht mal sehr impulsiv reagieren wollen würdest und dich vielleicht nicht emotional intelligent gerade halten kannst, dass du einfach mal die Augen schließt, ganz bewusst ein- und ausatmest und dann die Antwort gibst. Weil meistens kannst du damit schon alleine diese impulsiven Reaktionen erstmal ausatmen und dann aus deinem Herzen heraus antworten.
Toller Tipp, sehr spannend. Das werde ich mir auch nochmal ja, mitnehmen aus diesem Gespräch, wie viele andere Dinge auch. Rachel, es war mir wirklich eine Freude, dich hier im Podcast zu haben. Ich danke dir wirklich für dieses Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir einfach für deinen weiteren Weg alles, alles Liebe und Gute. Wir werden auch weiterhin in Kontakt bleiben, da bin ich mir sicher. Und ich denke, wir werden alle noch viel von dir sehen und hören.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Dann heißt es, dass es ganz viele neue Erfolgserlebnisse gibt, wenn dem so ist. Und ich danke dir auch, Nicole, für die Einladung und auch für deine Zeit. Ich meine, du bist ja auch mitten im Umzug. Also vielen, vielen Dank, dass du trotz der stressigen Phase das auch noch mit eingebaut hast. Und danke für die tollen Fragen. Es war echt eine coole Interviewrunde hier.
Ja, es war mir eine Freude. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.